Die deutsche Nationalmannschaft ist im Basecamp für die Fußball-WM angekommen in Winston-Salem. Das erste Training hat stattgefunden vor 3000 Zuschauern. Julian Nagelsmann auf einem Golfkart und die Wade der Nation. Sie hält. Das alles und noch viel mehr gibt es jetzt hier in dieser Podcast-Folge bei NTV Sport. Plus die Vorschau auf die Gruppen A bis D. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr einschaltet zu dieser neuen Folge NTV Sport auf dem Weg zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft Mexiko, Südafrika im Aztekenstadion. Heute übrigens, vor 20 Jahren auf den Tag genau, hat die WM 2006 das Sommermärchen angefangen. Deutschland gegen Costa Rica in München, wir erinnern uns sicherlich alle, Philipp Lahm, 6. Minute 1:0, dann Paulo Wanchope zum Ausgleich und Deutschland dann dank eines Doppelpacks von Miro Klose entscheidend auf die Siegerstraße eingefahren, am Ende mit 4:2 durchgekommen. Mal schauen, wie es die Mexikaner machen werden am Donnerstag. Heute soll uns das aber noch nicht interessieren, beziehungsweise nur ein bisschen, denn es wird die Vorschau geben für die Gruppen A bis D, kompakter Überblick auf die drei Gastgebergruppen und auf die Gruppe, die Brasilien anführt, dazu später mehr. Erstmal gibt es gleich Eindrücke vom Trainingsauftakt im Basecamp der Fußballnationalmannschaft in Winston-Salem. Außerdem der Blick auf die aktuellen News rund um die WM. Und damit würde ich sagen, steigen wir auch ein hier bei NTV Sport. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Einschalten. Die USA verweigern dem Schiedsrichter Omar Artan die Einreise. Artan kommt aus Somalia. Für Somalia gilt ja eine Einreisesperre in den USA, aber die FIFA hatte entsprechende Bedenken noch Ende letzten Jahres eigentlich ausgeräumt. Dort sagte Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, es ist wichtig, das zu klären. Es gibt da draußen eine Menge Missverständnisse. Zitat, jeder wird in Kanada, Mexiko und den USA für die FIFA-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr willkommen sein. Offenbar nicht der Schiedsrichter aus Somalia. Infantino, während der Bewerbungsphase 2017 hat er übrigens gesagt, Teams, die sich für eine WM qualifizieren, müssen Zugang zum Land haben, sonst gibt es keine WM. Auch hier, für Schiedsrichter gilt das offenbar nicht uneingeschränkt. Jetzt ist die FIFA mit folgendem Minimalstatement an die Öffentlichkeit gegangen. Die FIFA sei nicht in die Einreiseverfahren des Gastgeberlandes involviert. Im Einklang mit früheren FIFA-Veranstaltungen, Zitat, entscheidet letztlich die Gastgeberregierung darüber, wem ein Visum erteilt wird. So macht sich die FIFA hier also einen ziemlich schlanken Fuß. Artan sollte als erster Somalier überhaupt WM-Spiele leiten, gilt als einer der besten Schiedsrichter Afrikas. Aber am Flughafen Miami war der WM-Traum dann plötzlich vorbei. Er hat sich übrigens sehr diplomatisch geäußert. Zitat, ich danke der FIFA und der CAF, also dem Afrikanischen Fußballverband, für ihre Unterstützung und ich werde auch in Zukunft meine hohen Standards als Schiedsrichter beibehalten. Ich möchte der Fußballfamilie für ihre Nachrichten danken und wünsche meinen Kollegen viel Erfolg bei der WM. Ich freue mich darauf, bei zukünftigen Wettbewerben wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Soweit also diese sehr unschöne Meldung am Morgen. Ansonsten, wir hatten Testspiele in der Nacht deutscher Zeit. Kolumbien gewinnt gegen Jordanien 2:0. Niederlande gegen Usbekistan auf einem Trainingsplatz mit 2:1 in letzter Minute. Frankreich schlägt Nordirland mit 3:1. Genauso gewinnt Spanien 3:1 gegen Peru. Heute Nacht spielt dann übrigens Argentinien gegen Island in der WM-Generalprobe. Es gibt dann noch weitere Partien, viele weitere, unter anderem Senegal gegen Saudi-Arabien. Und mit diesen Informationen gehen wir dann jetzt nach Winston-Salem, nach North Carolina. Dort hat das Training, das öffentliche Training stattgefunden, nachdem der DFB-Tross ja gestern dann von Chicago angereist hat. Es gab ja am Sonntag nochmal einen freien Tag nach dem Testspiel gegen die USA. Gestern war dann der Tag der Anreise nach Winston-Salem und es gab dann eben noch ein öffentliches Training. Auf dem Platz, wo sonst das Wake Forest College mit ihren Teams antritt und der Coach des Männerteams, des Männer-College-Teams, der hat ein Grußwort gerichtet. Wir hören mal in einen Ausschnitt rein von Bobby Moose.
I also want to make a plug for our program as we're welcoming the Germans. Wake Forest men's soccer has not one, but two former Deacons playing in this FIFA World Cup. Alistair Johnston representing Canada in his second World Cup and Mark McKenzie representing the United States of America in his first World Cup. So let's put our hands together, Winston-Salem, and welcome the four-time World Cup champions to Winston-Salem and Wake Forest University, the Germans.
Das war also Bobby Moose, der sichtlich stolz war, dass das Wake Forest College jetzt auch zwei WM-Teilnehmer übrigens in den eigenen Reihen hat. Alistair Johnston spielt bei Celtic Glasgow in Schottland, ist im Team der Kanadier zum zweiten Mal schon bei einer Fußball-WM am Start und erstmals dabei für die USA Mark McKenzie, der spielt mittlerweile in Frankreich bei Toulouse. Beide haben eine Vergangenheit zum Wake Forest College hier in Winston-Salem. Es gab dann auch noch ein Grußwort von DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Auch dort hören wir mal ganz kurz rein.
For us at the DFB, Winston-Salem was our number one choice for our team base camp. And I really have to say the combination of hotel, of training facilities, of the infrastructure and the connection to the community is simply the best. Thank you very much.
Und dann wollen wir erfahren von einem unserer Männer vor Ort, von Sebastian Schneider, der für ntv.de die ganzen Berichte schreibt über den DFB-Tross, über das DFB-Team. Was können wir denn mitnehmen aus dem öffentlichen DFB-Training?
Ja, am besten fange ich mit der wichtigsten sportlichen Meldung an. Manu Neuer, so wurde er hier vom Stadionsprecher angekündigt, der ist wieder auf dem Platz. Also er fliegt wieder, er fängt wieder Bälle. Augenscheinlich hat er tatsächlich wieder zwei funktionierende Waden. Ansonsten, so ehrlich muss man sein, viel mehr Erkenntnisse bietet so ein öffentliches Training nicht. Das ist so ein FIFA-Pflichtprogramm, alle Nationalteams müssen das vor dem Turnier mal machen und dementsprechend lief das ab. Die Mannschaft kam raus, sie hat sich warm gelaufen, sie hat ein paar Pässe gespielt und dann aber auch schon eine Spielform gemacht. Da standen dann Nübel und Urbig im Tor, Manuel Neuer und Oliver Baumann haben sich mit ihren Trainern den Ball so 70 Minuten lang hin und her geschoben.
Und insgesamt, wie war die Stimmung vor Ort? Wie war die Atmosphäre?
3000 Menschen kamen zu dieser öffentlichen Trainingseinheit irgendwo in den USA. Das muss man sich mal vorstellen, der DFB ist ja eben nicht gerade in Deutschland. Man war so ein bisschen überrascht, als man über dieses Unigelände gelaufen ist und dann am Spry Soccer Stadium angekommen ist, was so ein kleines College-Stadion ist. Da war am Eingang schon einiges los. Die Schlange war so ungefähr 100 Meter lang. Der Bundestrainer, das war ganz witzig, fuhr da mit so einem Golfkart einmal vorbei. Die Tickets waren übrigens kostenlos, das erklärt es so ein bisschen, aber auf der anderen Seite waren sie auch schon nach 4 Minuten vergriffen.
Julian Nagelsmann mit einem Golfkart unterwegs, das holt mich natürlich komplett ab. Das ist genau der Content, den es dann auch ab und an braucht. Gab es denn sonst irgendwelche Kuriositäten, besondere Momente, Aktionen?
Drin, da gab es ganz viele kostenlosen Merch, also so Fanartikel, Bälle, T-Shirts, auch diese Autofahnen, die man so aus Deutschland kennt, diese schwarz und goldenen. Später wurde dann so eine Autogrammzone aufgebaut, da liefen die Spieler dann an so Gittern entlang und da konnten dann so Kinder oder auch Erwachsene Autogramme und Selfies sammeln. Und ich finde, wenn man mit den Menschen gesprochen hat, das war manchmal ganz rührend fast schon, die berichteten dann immer, dass sie so stolz und dankbar seien, dass sich das DFB-Team ausgerechnet Winston-Salem ausgesucht hat. Einer, das fand ich ganz witzig, hat dann so Wissenslücken auch offenbart. Der hat so ganz stolz seine Unterschriften auf dem T-Shirt präsentiert und da hat man ihn gefragt, ja, wer hat denn da überhaupt unterschrieben? Da sagte er, ja, das war so ein Typ auf dem Fahrrad, vielleicht ein Trainer. Zum Glück hat er jetzt noch ein paar Wochen Zeit herauszufinden, wer das war.
Also eine kleine Denksportaufgabe für den Fan vor Ort. Schöne Geschichten von Sebastian Schneider, den wir noch mehrfach natürlich hören werden hier im Turnierverlauf. Wir gehen dann jetzt aber über in unsere Gruppenvorschauen, kurz und kompakt wie möglich, damit ihr einen ersten Überblick bekommt über die Gruppen. Wir machen heute in der Folge die Gruppen A bis D und werden dann pünktlich zum Donnerstag dann rauskommen bei den letzten 4 Gruppen. Morgen gibt es dann unter anderem die deutsche Gruppe E. Jetzt starten wir aber erstmal rein und das mache ich nicht alleine. Zugeschaltet ist jetzt Stefan Ürsfeld, unser Mann vor Ort in Mexiko beim Eröffnungsspiel. Jetzt sprechen wir dann unter anderem über Mexiko. Hi Stefan.
1248 Spieler können wir uns jetzt vornehmen.
Wir gehen jetzt rein mit Gruppe A. Die wird angeführt von Mexiko, die das Eröffnungsspiel bestreiten. Und du wirst einer von den Pressegästen sein, von den Pressevertretern im Aztekenstadion Mexiko gegen Südafrika. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind Tschechien und Südkorea. Das klingt sehr, sehr ausgeglichen mit leichten Vorteilen für den Gastgeber. Oder wie siehst du es?
Großer Heimvorteil für den Gastgeber, würde ich sagen. Also Mexiko zu Hause auf der Höhe von Mexico City, 2200, 2400 Meter. Das ist hier schon ein anderer Schnack als in Wolfsburg zu spielen, meinem Heimatstadion. Und gehe ich dann schon von aus, dass Mexiko auch beim Eröffnungsspiel gegen Südafrika dann am Donnerstag keine Probleme haben wird vor euphorisierten Mexikanern, wenn die Lehrer dann mal aufgehört haben, die Stadt auseinanderzunehmen, sollte es losgehen dort. Dann auch sportlich bei seltsamen Temperaturen. 20, 21 Grad, Regen, Gewitter ist angekündigt. Damit hat keiner gerechnet.
Große Frage, wie kommen sie mit dem Druck klar? Und es gibt ja den Fluch des fünften Spiels, La Maldición del Quinto Partido. Ich weiß nicht, ob die Aussprache halbwegs passt, aber das besagt, dass sie ja nie ins fünfte Spiel gekommen sind, außer bei den Heimweltmeisterschaften 70 und 86. Dieses Mal würde das fünfte Spiel aber jetzt nicht das ominöse Viertelfinale bedeuten, sondern wäre ja das Achtelfinale, das natürliche Habitat. Eigentlich müssen sie sich aber mehr vornehmen als Gastgeber. Ist aber ein schwieriger Spagat, weil sie gehören ja wiederum auch nicht zu den 8 besten Mannschaften jetzt rein sportlich.
Gehören sie nicht zu. Und im Achtelfinale, wenn denn alles glatt läuft und die Erster werden und dann später kommen, werden wir zu England kommen, England Erster wird, dann erwartet uns ja im Achtelfinale vielleicht das ganz große Spiel Mexiko gegen England in Mexico City im Aztekenstadion. Das dürfte spektakulär werden. Und dann entscheidet sich natürlich alles, ne? Der Fluch des fünften Spiels, wenn sie den dann ablegen können.
Hinter Mexiko balgen Südafrika, Südkorea und Tschechien sich um die weiteren Plätze im Achtelfinale. Geht ja auch für 8 der 12 Gruppendritten dann noch weiter im Sechzehntelfinale, sorry. Was würdest du sagen, wer hat die besten Chancen hinter Mexiko, die wir jetzt hier leicht favorisiert einschätzen wegen des Heimvorteils?
Würde die Südkoreaner sehen mit dem jetzt alternden Son, aber er ist immer noch da und er kennt jetzt ja auch dann Nordamerika und wird damit Sicherheit für große Aufregung sorgen. Südkorea, ein großer Freund der deutschen Nationalmannschaft auch. Wir erinnern uns alle an das 2:0 2018. Gehe davon aus, dass sie das auf Platz 2 machen werden. Tschechien natürlich mit einigen jungen Spielern, mit einigen Bundesligaspielern erwähnenswert. Werden wir sehen, Südafrika, der Gastgeber der WM 2010, die dann das umgekehrte Eröffnungsspiel ja bestreiten werden, bin ich mir nicht sicher. Kann aber auch jetzt aktuell das noch alles noch nicht so einschätzen. Bei 48 Teams ist das vielleicht auch, muss man sich ein bisschen überraschen lassen. Da sind ja viele Spieler eben aus der südafrikanischen Liga, die wir dann bei der Club-WM ein bisschen gesehen haben, von den Sundowns, die gegen Borussia Dortmund im vergangenen Jahr gespielt haben. Gar nicht so schlecht.
Ja, das spricht natürlich für sie. Sie kennen sich, also es gibt diesen großen Stamm von den Mamelodi Sundowns bei Tschechien. Für die spricht sicherlich, dass sie, ja, wie soll ich sagen, mit Patrick Schick da schon eine Sturmspitze haben, die zum Besten gehört, was man so haben kann und aufbieten kann, kann natürlich dann in engen Duellen den Unterschied machen. Ansonsten finde ich interessant, dreimal Hoffenheim bei Tschechien am Start. Wladimir Darida, der Exertaner, immer noch ein absoluter Fixpunkt im Team. Aber sie haben auch junge Talente und ein großes Talent spielt bei Lyon mit Pavel Sulc. Und bei den Südkoreanern, ja, Son, Min-jae Kim, Lee, Ergänzungsspieler von PSG, Champions League-Sieger, also da ist auch schon Qualität drin. Ich würde auch sagen, Südafrika kommt hier eher nominell als vierte Kraft rein, aber ja, kann sicherlich auch überraschen gegen diese Gegner. Gehen wir dann weiter in Gruppe B, da haben wir den nächsten Gastgeber mit Kanada gegen Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz, Bosnien, absolut auf der letzten Rille reingerutscht, gegen Italien gewonnen, die Schweizer, für mich klarer Favorit, Katar, klar an vierter Stelle. Der Star ist der Trainer Julen Lopetegui, der Spanier. Da haben sie aufgesattelt, aber das Team ist nicht besser geworden im Vergleich zu 2022. Also für mich Schweiz vorne, Katar hinten und Platz 2 und 3 ist eng.
Ja, würde da Kanada trotz Heimvorteil nicht so stark einschätzen wie Bosnien, die mit viel Euphorie aus dem Spiel gegen Italien kommen werden, haben unsere deinen Lieblingsspieler Tabakovic dabei und mit Dzeko, den 40-jährigen Torjäger von FC Schalke. Den ehemaligen Schalke Kolasinac, den haben wir auch noch da. Ich bin gespannt, was wir von denen zu erwarten haben. Megalied, hast du sicher auch gehört. I am from Bosnia.
Take me to America.
Älteres Lied ist das, ne? Das ist schon etliche Jahre auf dem Buckel, kam dann wieder raus jetzt nach dem Sieg gegen Italien, haben sie es alle gespielt. Und der Sänger der Formation Dubicioa Collective sagte, also sie haben eine neue Zeile ergänzt, sie sind 2014 gegen in der Gruppe ausgeschieden, weil sie gegen Nigeria ein Abseitstor aberkannt bekommen haben. Dzeko hat das damals erzielt, sind dann ausgeschieden. Ein nationales Trauma, sagt der Sänger der Gruppe und sagt, die Pharmaindustrie hat sehr viel Geld daraus gemacht und andere Industriezweige auch, weil viele Leute dann auf Drogen umgestiegen seien nach diesem Spiel. Ja, so klingt das Lied auch, kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anhören, macht Freude. Deswegen Bosnien auf die 2.
Ja, und Kanada hängt natürlich sehr an Alphonso Davies. Da ist aber noch unklar, ob er überhaupt richtig spielfähig ist. Ne? Und das ist ja mit Abstand der Starspieler Kanadas. Interessant bei Kanada finde ich auch die Randnotiz, dass sie einen US-amerikanischen Nationaltrainer haben mit Jesse Marsh, der ehemals bei Leipzig auch gecoacht hat und der sich ja auch schon sehr deutlich gegen Donald Trump und dessen Äußerungen positioniert hat. Also auch das spannend natürlich in dieser WM, dass das Verhältnis zwischen Kanada und dem Hauptgastgeber, weil ja der Großteil der Spiele in den USA stattfindet, nicht das Beste ist. Also Kanada, darf man gespannt sein. Dritte WM-Teilnahme bei den ersten beiden Teilnahmen 86, 2022, immer alle Spiele verloren. Also die warten noch auf den ersten Punkt, der wird mindestens vom Laster fallen und es wäre schon hart, wenn sie hier ganz rausgehen in der Vorrunde. Das glaube ich auch nicht.
Ja, es ist schwer einzuschätzen, das Land, ne? Auch was löst die WM in Kanada aus? Man bekommt das jetzt alles mit. Mexiko, auch in den USA, nimmt es langsam Fahrt auf. Kanada ist ein bisschen außen vor. Jesse Marsh, der alte Demokrat, wie du sagtest, hat sich dann schon mal weit aus dem Fenster gelehnt. Schon im vergangenen Jahr mit Donald Trump seinen Beef ausgefochten. Das wird immer wieder aufkommen, spielerisch. Du sagst es, Davies als die Schlüsselfigur in dem System. Nun hat er jetzt im FC Bayern auch nicht die stärkste Saison gespielt, immer wieder angeschlagen, eigentlich ja seit Jahren nicht mehr so richtig dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass sie als einer der schlechteren Gruppendritten dann auch rausgehen werden.
Ja, also 4 Punkte müssten das realistische Ziel sein. Irgendwie 1 gegen Bosnien, 3 gegen Katar, dann wird's reichen. Aber ganz gegen diese Bosnien natürlich auch dann mal böse auf die Nase fallen. Machen wir weiter mit Gruppe C. Da haben wir keinen Gastgeber, sondern Brasilien als Gruppenkopf. Die spielen unter anderem gegen Marokko, gegen Schottland und gegen Haiti, das große Schotten-Comeback nach 98. Damals hat Schottland übrigens gespielt gegen Brasilien, Marokko und Norwegen. Also diesmal ist es Haiti statt Norwegen eine größere Chance für Schottland, da weiterzukommen. Aber schon interessant, dass sich die Gruppe so sehr gleicht. Bei Brasilien bin ich extrem gespannt auf die Performance. Die kommen ja auch wirklich aus sehr dünnen Jahren zuletzt. Und Marokko ist der erste WM-Halbfinalist aus Afrika gewesen bei der letzten Weltmeisterschaft. Afrikameister auf dem Papier, also eine absolute Top-Truppe. Haiti, die große Unbekannte. Was erwartest du von dieser Gruppe C?
Auf dem Papier auf jeden Fall, neben vielleicht der Frankreich-Gruppe, die spannendste Gruppe. Wir haben die Haiti-Geschichte mit den Spielern aus der fünften Liga Deutschlands. Wir haben eine große haitianische Community, gerade in Boston, wo die dann auch spielen werden. Das erste Spiel gegen Schottland. Könnt ihr mir vorstellen, dass das sehr, sehr stimmungsvoll wird dort. Die Schotten und Haiti, das dürfte das Schlüsselspiel um Platz 3 dort werden. Schottland spielt dann das dritte Spiel gegen Brasilien in Miami. Mal sehen. Brasilien wird es machen. Die haben den großen Legendentrainer Carlo Ancelotti, der genau weiß, wie man Heldenfußball spielt. Und wir haben hier eine Mannschaft voller Helden, auch mit dem alten Helden Neymar, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, wann startet Neymar wirklich in die WM, der brasilianische Manuel Neuer quasi, der auch sehr, sehr spät überhaupt in den Kader gerufen wurde. Vini Junior nach einer schlechten Saison, aber eben mit Ancelotti oder unter Ancelotti Weltfußballer geworden. Darf man nicht vergessen.
Ja, und bei Neymar auch die Frage, ne, kann er von der Bank aus irgendwelche Impulse setzen, weil eigentlich kannst du ihn ja nicht von Anfang an bringen, ne? Lässt er das einfach mit sich machen? Also der neue Vergleich ist wirklich gut, weil man jetzt hier auch einen angeschlagenen Neymar mitnimmt, eher für den Klebstoff im Team, aber andererseits kann das natürlich auch nach hinten losgehen, dieses ganze Manöver von Carlo Ancelotti.
Genauso wie das Nagelsmann-Manöver mit Manuel Neuer, wo ja auch weiterhin noch nicht ganz klar ist, wann wir den dann sehen werden im Turnier. Ja, aber eine mega Gruppe. Also wirklich spannende Spiele mit Marokko, die ja in Katar sehr, sehr überzeugend gespielt haben. Da Hakimi ist jetzt wieder komplett da. Diaz, unser Spieler von Real Madrid, der fast den Titel verspielt hat beim AFCON. Und dann haben sie ihn ja doch noch auf dem Papier zugesprochen bekommen. Marokko als Dark Horse, wie siehst du das?
Ja, ich habe andere Teams aus dieser zweiten Reihe eher auf dem Zettel. Sie sind schon noch ein Kandidat, um einen tiefen Run hinzulegen bei der WM, aber ich glaube nicht, dass sie das nochmal reproduzieren können. Ich glaube, das ist häufig so, dass das Mannschaften dann eher nach dem großen Erfolg so ein bisschen abstinken, und für Marokko ist ja ein vierter Platz das, was für Deutschland 2014 der WM-Titel war, ne? Und dann sehe ich schon noch ein Fragezeichen auf der Trainerbank. Man hat den Erfolgscoach nicht mehr dabei mit Regregui, infolge dieser Irrungen und Wirrungen nach dem AFCON. Jetzt der langjährige U20-Coach Uhabi, der übernommen hat. Immer noch ein guter, talentierter Kader, eine gute Mischung auch aus erfahrenen Spielern. Hakimi, Bono im Tor, der ja auch so eine gute 2022-Geschichte geschrieben hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal für ein Halbfinale reicht, aber ins Achtelfinale, sage ich mal, soll es schon gehen, und Zweiter müssen sie schon werden. Also Schottland ist klar schlechter besetzt und Haiti erst recht.
Mal gucken, wenn Craig Gordon dann im Tor steht, der 43-jährige Torhüter, werden ja viele Altersrekorde bei diesem Turnier gebrochen. Der älteste Trainer, der älteste Spieler.
Nur Ersatzmann, aber trotzdem, also für Gordon ist das natürlich eine wahnsinnige Geschichte, ne? Dass der jetzt nochmal eine WM spielt mit 43, also damit kannst du dann auch, ich glaube, in den wohlverdienten Fußballruhestand gehen am Ende.
Hat ja die Saison gemeinsam mit unserem deutschen Keeper Schwolo gespielt bei den Hearts und dann ganz knapp nicht Meister geworden. So wie das in manchen Ligen halt ist, da werden dann die Vereine Meister, die Meister werden können.
Gegen Celtic in der 87. Minute das entscheidende Tor kassiert. Haiti, du hast den Keeper aus der 5. Liga angesprochen, Josué Duverger, dritter Keeper wird er sein bei Haiti. Er spielt noch bei Cosmos Koblenz. Die haben, ich glaube, mehr WM-Fahrer jetzt als mancher Bundesligist, ne? Nämlich einen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Sie haben jetzt ein bisschen aufhorchen lassen bei mir, nachdem sie 4-0 gegen Neuseeland gewonnen haben. Klar, Neuseeland gehört jetzt auch nicht zum obersten Regal dieser WM-Teilnehmer, aber 4-0 ist schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage, und wir hatten das ja in einem der früheren Podcasts schon einmal. Dick Advocaat warnte ja auch vor ihnen. War eine sehr offensiv starke Mannschaft, die jetzt offenbar auch das Tor trifft. Das haben sie gegen Curaçao bei der 1-5 Niederlage in der Qualifikation noch nicht gemacht. Mal sehen, das ist alles total offen. Also vielleicht werden sie vor Schottland reinkommen, die mit McTominay dann eben noch den großen Mann von Neapel dort haben, der ja auch ein herrliches Tor geschossen hat in der Qualifikation, ein Fallrückzieher. War, glaube ich, sogar in dem letzten entscheidenden Spiel damals. Also auf die Gruppe freue ich mich sehr, werde dann auch im Laufe des Turniers das Spiel Brasilien gegen Schottland in Miami sehen, und das wird eine sehr, sehr, sehr stimmungsvolle Angelegenheit dort unten.
Machen wir weiter und komplettieren wir die heutige Folge mit Gruppe D. Die ist sehr, sehr ausgeglichen. Die USA führt sie an als einer der drei Gastgeber. Dann haben wir Australien, Paraguay und die Türkei. Für mich kann sich hier die Türkei, obwohl sie erst zum dritten Mal eine WM spielt, echt Chancen ausrechnen, dass sie sogar die Gruppe gewinnt. Also die größten Stars der Gruppe spielen bei der Türkei. Arda Güler, Kenan Yildiz. Dann hat man noch einen jetzt ein bisschen in die Jahre gekommenen, aber immer noch einen starken Dirigenten im Mittelfeld mit Hakan Calhanoglu. Guten Trainer Vincenzo Montella, der natürlich auch für eine gewisse defensive Stabilität sorgen sollte. Und das hat zu 2-1-0 Siegen gereicht in den Playoffs. Für dich auch der Favorit, leichte Favorit, obwohl die USA den Heimvorteil haben?
Definitiv. Das ist so. Ich schaue ja manchmal, mache ich so Doomscrolling bei Instagram, und da hat auch ein Analyst herausgefunden, ein Instagram-Analyst, dass die Türkei mindestens ins Halbfinale kommen wird. Gibt es 6 Faktoren, die ich jetzt alle vergessen habe, aber genau diese 6 Faktoren trafen auf Kroatien, auf Marokko und was auch immer zu, und jetzt auf die Türkei. Da vertraue ich natürlich komplett diesen mir jetzt wieder unbekannten Instagram-Analysten. Wir haben auch noch Can Uzun von Eintracht Frankfurt da. Also schon eine Mannschaft, die sich auch dann in einen Rausch spielen kann. Wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft verabschiedet wurde, auch zu Hause mit diesem gigantischen Autokorso, und da entsteht ja immer eine gewisse Euphorie. 2002 waren sie auch recht weit, wenn wir uns erinnern. Damals Halbfinale.
Für die türkische Community in Deutschland gibt es allerdings eine Hiobsbotschaft, und zwar alle drei Spiele finden in der Nachtzeit. Also wir haben ja Anstoßzeiten von 6, 5 und 4 Uhr. Das ist wirklich sehr, sehr unglücklich für die Türkei, dass sie zu diesen Zeiten spielen wird. Ist ja dann auch für die in der Türkei lebenden Menschen auch echt keine gute Zeit. Also da hast du dann nochmal ein bisschen andere Zeiten im Vergleich zu Deutschland, aber trotzdem, also das ist natürlich suboptimal gelaufen vom Spielplan.
Suboptimal, wenn wir, klar, sind über den Playoff-Pfad reingekommen, kann in Deutschland dann ein guter Wecker sein. Dann weiß man, der Morgen hat begonnen, Türkei hat gewonnen. Da braucht man dann vielleicht an dem Tag den Podcast hier gar nicht.
Ganz genau, wenn man in einer Großstadt wohnt, dann ist die Möglichkeit definitiv da. Die Türkei spielt nicht nur gegen die USA, sondern auch gegen Paraguay und Australien. Und Paraguay, die wurden auch ähnlich krass verabschiedet, habe ich jetzt gerade noch eben kurz vor der Aufnahme gesehen. Unfassbar viel Pyrotechnik und Raketen nach dem letzten Spiel. Aber es gab auch eine Hiobsbotschaft, und zwar der technisch beste Spieler, das größte Talent, Julio Enciso, hat sich verletzt. Und offenbar ein bisschen schwerer, also da droht das WM aus für den 22-Jährigen. Das ist natürlich bitter, denn auch Roque Santa Cruz spielt nicht mehr mit 44 Jahren. Spielt er zwar noch, aber nicht mehr im Nationalteam, aber Paraguay das erste Mal seit Santa Cruz-Zeiten wieder dabei, seit 16 Jahren wieder qualifiziert.
Die Freuden der großen WM. Da gibt es auch für Südamerika noch einen Platz mehr, und ich kann's nicht einschätzen. Bin da in Südamerika ja bei unserem Gruppengegner Ecuador, von dem ich große Dinge erwarte. Da überlasse ich dir komplett die Expertise in diesem Fall und würde gerne noch auf die USA eingehen. Ne? Hier der Gastgeber Donald Trump wird dann im Stadion sein gegen Paraguay, das Eröffnungsspiel der USA mit der großen alten Bundesliga-Armada. Zum Großteil jetzt nicht mehr in der Bundesliga, außer die Gladbach-Spieler Skelly und Gio Reyna, der ja kurioserweise nah an der Startelf ist zumindest, obwohl er kaum Zeit bekommen hat und 2022 damals mit dem Trainer Börhalter sich ja überworfen hat. Jetzt spielt der Sohn Börhalter auch in der Mannschaft. Wird eine große Soap-Opera wieder geben. Wir haben den Pulisic, den mittlerweile ja schon fast alten Mann des amerikanischen Fußballs, Captain America, kürzlich sein erstes Tor seit 2024 für die Nationalmannschaft erzielt. Schätze den Gastgeber aber nicht so stark ein.
Ich glaube, es wird auch schon gegen Paraguay schwierig, da brauchen sie Geduld, denn was ich, Expertise in Anführungsstrichen, aber was ich dank eines Interviews so ein bisschen erfahren habe, Paraguay lebt sehr von, oder der Erfolg stark verbunden mit dem Trainer Gustavo Alfaro. Seitdem der das Ruder übernommen hat in der Quali, ist es gut gelaufen. Man hat wirklich gar nichts mehr liegen gelassen. Man hat so das Beste rausgeholt. Man steht am Ende bei 8 Gegentoren aus 18 Quali-Spielen. Das ist nicht Ecuador-Verhältnisse, aber fast Ecuador 5 Gegentore. Also dementsprechend, ich glaube, man kann jetzt kein Offensivfeuerwerk erwarten. Und daran werden sich sicherlich die ein oder anderen Teams die Zähne ausbeißen. Ich denke auch Australien. Die gehen hier auch hinter Paraguay gerankt als Nummer 4 ins Rennen, eher Außenseiter, aber mit dem St. Pauli-Mittelfeld aus Irvine und Metcalf. Man hat ja 2022 Dänemark und Tunesien hinter sich gelassen und ist Gruppenzweiter geworden, ins Achtelfinale eingezogen. Und da hatte dann der Kultspieler Garang Kuol die Chance, in der letzten Minute das 2-2 gegen Argentinien zu machen. Weiß ich noch ganz genau, weil den hatte ich im Managerspiel aus unerfindlichen Gründen, und dann hätte der mir fast einen Riesensieg beschert, aber es kam anders. An der Stelle würde ich sagen, nächste Folge machen wir die Gruppen E und H, und das war es erstmal mit diesem ersten Einblick in die Vorschau. Bis dahin.